Volksbank Bremerhaven-Kuxland, das Autohaus Klinke sowie die Gemeinde Lockstedt präsentieren. Bei uns in Lockstedt. So klingt zu Hause. Die Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kurz. Moin zusammen. Vielen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen zu unserer Podcast-Premiere im April. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Auch in dieser Mai-Ausgabe gibt es wieder spannende Geschichten von Menschen, die wirklich was zu erzählen haben. Wie zum Beispiel Karl-Heinz Bellmer aus Stotel.
Das Hochhaus passte eigentlich nicht in ein Dorf. Die Wohnblöcke selber bringen schon städtischen Charakter rein. Aber das Altenheim hier, das passt hier besser her.
Karl-Heinz Bellmer hat nämlich die Entstehung, diesen jahrelangen Zoff und auch den Abriss der Hochhausruine in Stotel dokumentiert. Mit ihm blicken wir auf diese Zeit zurück. Benjamin Büsing ist dabei.
Ja, ich bin für die Gemeinde eben halt der Gemeindebrandschutzerzieher, Ansprechpartner für die Kindergärten und Schulen in puncto Brandschutz. Also beziehungsweise Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung.
Wie diese Brandschutzerziehung aussieht, das wird er uns erzählen. Malte Hüfel von der Volksbank Bremerhaven-Kuxland. Der Mann beschäftigt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit.
Ja, also Nachhaltigkeit ist immer so ein Begriff, da verwenden viele erstmal so das Thema ökologische Sachen mit. Also von wegen, ich habe jetzt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach oder sonstiges. Unsere Bank gibt es jetzt seit über 130 Jahren. In der Region sind wir tief verwurzelt. Für die Vereine, für die kulturellen Einrichtungen, auch das gehört zum Thema Nachhaltigkeit dazu. Also nachhaltig dafür zu sorgen, dass das Zusammenleben hier funktioniert in der Gemeinde.
Und wir klären mit ihm, wie das aussieht. Donnerstags ist ja Markttag in Lockstedt. Ein kleiner Wochenmarkt mit Charme und sehr netten Marktleuten.
Wir haben einen Blumenhändler, einen Fleischer, die Fischdame ist da, dann Frau Mahler mit ihren eigenen Äpfeln. Einen Unverpacktladen haben wir jetzt seit kurzem dabei.
Einen Unverpacktladen?
Einen Unverpacktladen, genau. Man kann seine Schalen, Schüsseln mitbringen und dann wird dann halt Müsli, Reis, alles Mögliche dann da abgefüllt. Spart dadurch natürlich auch wahnsinnig viel Verpackung.
Coole Idee. Eine Frau ist übrigens auch auf dem Markt zu treffen, nämlich die, die wir gerade hören konnten, Inga Meier. Sie bietet Bio-Käse an und wird uns erzählen, was eigentlich das Sinnliche, Schmackhafte und auch Schöne am Bio-Käse ist. Christian Klinke kommt zu Wort. Er ist Chef des Autohauses Klinke in Stotel und stellt uns sein Unternehmen vor, das übrigens auch ausbildet. Ist übrigens ideal für Azubis bei Klinke.
Dass also die Auszubildenden nicht wie jetzt in einem größeren Konzern einfach nur irgendeine Nummer sind, sondern dass eben die Persönlichkeit und das Team einfach eine große Rolle spielt.
Wir bleiben in Stotel und kommen zu Ludolf Bode. Auf dessen Grundstück wurden Mauerreste einer einzigartigen mittelalterlichen Burg entdeckt.
Ich bin auch stolz drauf, klar. Und es ist ja wirklich was Besonderes. So. Und zu unserer Anlage, die wir hier haben, ist das sogar noch das i-Tüpfelchen auf der Sahne.
Was das für eine Burg war und wer dort vor einigen Jahrhunderten residierte, Sie werden es hören. Wir tauchen dann gemeinsam in vergangene Zeiten ein. Und in jeder Ausgabe unseres Podcasts bei uns in Lockstedt stellen wir einen Verein vor. In dieser Folge geht es um Touriloks.
Man kann nicht direkt bei uns buchen, man kann zwar anrufen, aber wir sind jetzt nicht die Vermieter, sondern das machen die Vermieter direkt.
So erklärt es Bodo Walter. Touriloks ist also alles andere als eine Zimmervermittlung und stellt ganz viel hier in der Gemeinde Lockstedt auf die Beine. Wir erzählen, was alles. Jetzt haben Sie schon mal einen Überblick über das, wer und was Sie erwartet. Den Anfang macht aber Lockstedts Bürgermeister Detlef Wellbrock. In Bexhövede setzt nämlich die Gemeinde ganz klare Zeichen für die Zukunft. Jüngst stand das Richtfest der neuen Kita an.
Ein Richtfest, wie man sich das sonst so vorstellt, konnten wir natürlich nicht machen, weil durch Corona viele Gäste natürlich nicht möglich waren. Aber wie unsere Architekten so schön sagen, ein Richtfest ist das Fest der Handwerker. Und deshalb haben wir einen Richtkranz dann natürlich auch durch die Firmen anbringen lassen. Die Zimmerleute haben ihren Spruch gemacht und wir haben in ganz kleinem Kreis mit den künftigen Nutzern, aber nicht den Kindern, sondern den Vertretern des Kindergartens, dem Architekten und einer kleinen Delegation der Gemeinde ein, wenn man so will, obligatorisches Richtfest gefeiert. Wir hoffen alle, dass wir zum Sommer hin eine doch etwas größere Öffnung bekommen und wir dann ein, wenn man so will, Baustellenfest mit allen Beteiligten feiern können. Vielleicht auch in mehreren Etappen, wenn man nicht so viele Personen haben kann, weil wir schon gerne auch den Bexhövedern zeigen wollen, was dort entsteht.
Gerade wenn es um Öffnungen geht, um Normalität, die du auch gerade angesprochen hast, dann kann man ja wirklich nur sagen, Detlef, der Mai ist gekommen. Und Mitte Mai beschäftigt uns leider Gottes immer noch Corona. Aber was kann helfen? Natürlich Impfungen und auch Testungen. Wie sieht's denn eigentlich mit Tests aus? Gibt es hier mittlerweile die Überlegung, ein solches Testzentrum auch in der Gemeinde Lockstedt zu etablieren?
Es hat sich einiges getan in den Schulen, die jetzt ja seit kurz vor Ostern wieder geöffnet sind, auch für die weiterführenden Schulen. Die Grundschulen in Niedersachsen waren ja schon seit Jahresbeginn auf. Gibt es jetzt dort durch Schule organisiert, aber dann zu Hause vorgenommen von den Eltern sicherlich in der Regel, die Pflicht, dass sich die Kinder zweimal in der Woche testen lassen müssen, um in die Schule gehen zu können. Die Schulen verteilen Testkits an die Kinder. Zweimal pro Woche ist das vorgeschrieben. Das heißt, die Kinder bekommen die Tests mit nach Hause und die Kinder müssen dann eine Bestätigung der Eltern mitbringen, dass sie negativ sich praktisch direkt vor der Schule getestet haben. Ich glaube aber schon, dass das verantwortungsvoll durch zumindest die meisten Eltern auch gehandhabt wird, weil auch ja vorgeschrieben ist, die Schulen haben verteilt, wenn man so will, Vordrucke, wo die Eltern dann tatsächlich darauf bestätigen, dass die Kinder auch sich heute negativ getestet haben oder sie das als Eltern getan haben. Es geht ja auch weiter mit Testungen in den Bereichen der Arbeitgeber. Das heißt, die Arbeitgeber müssen jetzt Testungen ja anbieten, einmal mindestens wöchentlich für ihre Arbeitnehmer. Wir haben bei uns in den Kindergärten zweimal in der Woche Testungen und wir haben im Hause zum Beispiel hier, was Rathaus angeht oder auch was Personal angeht, was auch entsprechend in durchaus häufigerem Kontakt mit anderen Personen ist. Ja. Die Situation, dass wir auch zwei Tests verteilen als Angebot an die Mitarbeiter. Es gibt aber bei den Arbeitgebern noch keine Testpflicht wie in der Schule. Aber auch das erhöht natürlich die Möglichkeit der Testung.
Kommen wir zum Thema Impfen in der Gemeinde Lockstedt. Wie sieht es hier im Moment aus? Bieten jetzt Hausärzte auch die Möglichkeit an zu impfen?
Das Thema Impfen geht schon voran. Wir haben jetzt gerade in den letzten Wochen auch verstärkt Impfdosen bekommen. Das heißt, neben dem, was wir in unserer letzten Sendung angesprochen haben, einmal das große Impfen vor Ort für die über 80-Jährigen durchführen zu können, was übrigens sehr erfolgreich gelaufen ist. Wir haben fast 370 über 80-Jährige am Ende in Nesse impfen können. Darüber hinaus ist jetzt eine Entwicklung, dass wir neben dem Impfzentrum in Cuxhaven als stationäre Impfmöglichkeit, wo jetzt bis zu 1000 Personen am Tag geimpft werden können, an 6 Tagen die Woche, sodass wir 6000 Impfungen übers Impfzentrum bekommen. Wir seit nach Ostern, also unmittelbar nach Ostern ist das gestartet, auch über die Apotheken verteilt, über die Kassenärztliche Vereinigung in den Hausarztpraxen impfen lassen können. Und die sind sehr engagiert dabei, um auch selbst auf Leute zuzugehen, ihrer Patienten, wo sie wissen, dass dort geimpft werden soll und es auch ratsam ist zu impfen, sodass wir jetzt in dieser gemeinsamen Form auch vorankommen.
Ihr bietet als Gemeinde Lockstedt auch Impforen an. Was können wir uns genau darunter vorstellen?
Wir machen eben keine Präsenzveranstaltungen, weil sie nicht möglich sind, sondern über Online-Veranstaltungen zu allen möglichen Themen, die uns gerade jetzt bewegen. Angebote, wie ernähre ich mich richtig, was hat dann das Thema Corona und Homeoffice für Auswirkungen oder auch Familiendinge mit Homeschooling einmal im Monat, das heißt im Februar, März, April schon durchgeführt. Ein Impfforum, wo mit mir zusammen der Leiter des Krisenstabes des Landkreises Cuxhaven, Herr Friedhelm Ottens, und der medizinische Leiter des Impfzentrums, Herr Dr. Pio Faust, Rede und Antwort stehen zu allen Themen und Fragen rund um Corona und insbesondere auch Impfen. Wie wirkt BioNTech, wie wirkt Moderna oder auch gerade AstraZeneca? Und ich freue mich, dass wir jetzt einen vierten Termin schon vorgesehen haben, der am 17. Mai um 19 Uhr wieder stattfinden wird, wo man sich dann in ein solches sogenanntes Zoom-Meeting einschleusen kann und dann dabei ist, um wieder Informationen zu bekommen.
Jahrzehnte prägte die Hochhausruine das Erscheinungsbild von Stotel. Alles begann 1971. Für die Stoteler war es der Anfang einer schier unendlichen Geschichte. Karl-Heinz Bellmer ist Urstrudler, Ortsheimatpfleger und wohnt unweit entfernt von dem einstigen Klotz. Wie kaum ein anderer dokumentierte er vor 50 Jahren diese Entwicklung.
Ich habe das erst mitgekriegt, als ich dann von uns vom Schlafzimmerfenster aus die ersten Bilder gemacht habe. Das war also noch der Blick über das gesamte hohe Feld bis ins Moor rein, bis zum Aussiedlerhof nach Waltersolle. Da war alles noch Ackerland. Ich habe dann später nochmal ein Foto gemacht bei Vollmond, als dann hier beim Hochhaus der Baukran stand mit dem roten Warnlicht für die Flugzeuge. Dann habe ich später nochmal ein drittes Bild gemacht, als das Hochhaus dann fertig war und das gesamte Baugebiet dann praktisch fertig war.
Der als Baulöwe bekannte Bruno Hoffmann hatte ganz große Pläne. Er wollte eine Trabantenstadt für 4000 Bewohner errichten. Vorrangig Platz für Arbeiter, die auf der Luneplate arbeiten sollten.
Das sind ja überwiegend Ein- und Zwei-Raum- oder Zwei-Zimmer-Wohnungen. Also für Arbeiter, die die Woche über hier sind und am Wochenende dann nach Hause fahren würden.
Die Mehrfamilienhäuser im neuen Wohngebiet sollten dreistöckig gebaut werden. Im hohen Feld sollte es mit dem Hochhaus eine Ausnahme geben, erinnert sich Karl-Heinz Bellmer. Das war ja nun 15 Stück.
Also genehmigt war dieses Hochhaus hier nur mit 8 Stockwerken.
Und da hat sich aber einer verzählt, ne?
Ja. So oder so. Also genehmigt war das mit 8 Stockwerken und als dann das 9. Stockwerk oder so da drauf war, kann ich mich noch an ein Gespräch mit dem damaligen Gemeindedirektor Heiko Fuchs erinnern, dass er gesagt hat, da muss ich erstmal hin. Die haben nur 8 Stockwerke genehmigt, die haben ja schon mehr da drauf. Da will ich erstmal hin und will das klären, dass sie den Baustopp machen. Und bis die Kreisverwaltung dann den Baustopp endlich verfügt hat, da waren dann schon 13 Stockwerke drauf und das 14., der Baustahl, der hing ja auch schon drauf.
Der schmucklose Betonklotz wurde in einer rasanten Geschwindigkeit hochgezogen.
Das waren ja Franzosen, die hatten eine Bautechnik entwickelt mit einem Heißbeton. Der Beton, der wurde auf so um die 20 Grad erwärmt und ist dann so hart geworden, dass man da mit normalen Schlagbohrer auch kaum noch durchkommt. Da muss man also schon immer jeweils Kernbohrungen machen, fast wenn man ein Bild aufhängen will. Der Beton, der war innerhalb von 18 Stunden dann auch durchgetrocknet, sodass sie am übernächsten Tag sogar schon die nächste Etage aufbauen konnten. Die brauchten also für eine Etage 2 Tage, 1,5 Tag. Dann konnten die ja so schon gleich wieder weitermachen. Das können sie in der herkömmlichen Bauweise so mit Stein auf Stein nicht schaffen.
Doch das Finanzierungskonzept von Bruno Hoffmann war auf Sand gebaut. Da fehlte schlicht das Fundament und letztlich auch die Menschen, die in diesem Hochhaus wohnen wollten. Das, was blieb, war ein Schandfleck. Ein 15-stöckiges Betonskelett, eine Hochhausruine.
Ja, das ging also damals ja durch viele Hände. Alle wollten oder haben versucht, dann das auszubauen, hatten dann irgendwelche Pläne vorgelegt. Aber nach dem Baurecht ist, wenn eine Baugenehmigung da ist und das Bauvorhaben dann nicht innerhalb einer bestimmten Frist angefangen ist, dann erlischt diese Baugenehmigung. Und die ist dann danach auch nie wieder erneuert worden, weil man dann irgendwann auch mal gesagt hat, nee, also Investoren sind nicht da, das wird abgerissen.
Aber so einfach war es dann doch nicht mit dem Abriss. Die Ruine überstand Besitzerwechsel und Gerichtsverfahren, erst als sich Gerhard Schröder, damals noch Ministerpräsident in Niedersachsen, persönlich für eine Lösung einsetzte, kam Bewegung in die Angelegenheit. Nach 30 Jahren, 2001, der Abriss. Nur, wie lässt sich ein solches Hochhaus im Wohngebiet abreißen?
Nee, das Sprengen ging auch nicht, weil die Einfamilienhäuser einfach zu dicht dran standen. Das musste man schon in herkömmlicher Weise mit einem Bagger machen, Hydraulikbagger. Das war eine gute Arbeit. Die haben dann auch tatsächlich hier so einen 20 Meter hohen Schuttberg aufgefahren, wo der Bagger dann raufgefahren ist, damit er überhaupt an die obersten Etagen rankam. Dann hat er das so schön Stück für Stück abgeknabbert.
Und Karl-Heinz Bellmer kann sich noch gut erinnern.
Wenn dann größere Teile runterstanden, mein Haus, das steht ungefähr, was sind das, 100 Meter von hier entfernt, das konnte ich dann zu Hause merken, wenn dann so ein Stück runterfiel, dann hat das ganze Haus gezittert.
2 Monate lang zerbiss die Hydraulikschere eines Rostocker Abbruchunternehmens diesen 45 Meter hohen Betonklotz. Dann?
Es wurde heller, ja. Von zu Hause aus konnte ich dann sehen, dass das Haus weg war. Das Hochhaus konnte ich vom Haus aus immer sehen. Und wenn ich das dann nicht sehen konnte, dann war immer dicker Nebel. Und als das Haus dann weg war, da hatte ich erst die ersten Wochen immer so das Gefühl, dass jeden Tag Nebel da.
Doch was könnte anstelle dieses Hochhauses dort in Stotel stehen? Eine Frage, die 2001 zum Teil sehr emotional diskutiert wurde, erinnert sich Karl-Heinz Bellmer. Schön war das nicht immer.
Nee, es waren also vielerlei Wünsche da. Also es sollte eine Begegnungsstätte werden, es sollte vielleicht ein Kindergarten werden, es sollen also viele Möglichkeiten da.
Der Zuschlag erhielt die Idee, hier eine Senioreneinrichtung anzusiedeln.
Und damit sind eigentlich alle recht zufrieden. Vielleicht bin ich in ein paar Jahren dann auch hier.
Wer weiß, dann ist auch dieses Haus eine Begegnungsstätte, denn mittlerweile leben viele ältere Strudler hier. Und wenn Karl-Heinz Bellmer das Gelände heute mit dem von damals vergleicht,
jetzt ist schöner,
ohne die Hochhausruine. Der Bau dieses Betonklotzes begann im idyllischen Strudel mitten auf einem Feld vor 50 Jahren. As time goes by. Über das Thema Impfen sprachen wir bereits in dieser Ausgabe unseres Podcasts bei uns in Lockstedt. Nun gibt es auch noch eine Neuigkeit, die alle Feuerwehrmitglieder freuen dürfte, Detlef.
Ja, das Land hat in Anbetracht der Tatsache, dass es dann doch jetzt auch im Mai ganz verstärkt neue zusätzliche Impfdosen geben soll, angekündigt, dass nun gleich ab Monatsbeginn neben den Schul- und Lehrkräften insgesamt in Niedersachsen, die jetzt dann geimpft werden, auch Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe geimpft werden sollen und, was du eben ansprachst, auch die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden auf ganzer Linie. Das heißt, insgesamt gibt es in Niedersachsen 130.000 ehrenamtliche Feuerwehrleute und 3.000 in Berufsfeuerwehren. Und die, das war ja schon länger Thema, werden jetzt ab Anfang Mai, so wie es aussieht, die Möglichkeit haben, sich auch impfen zu lassen. Ich finde, das ist dann auch ein weiterer positiver Schritt in die richtige Richtung.
Die Kameradinnen und Kameraden, die uns jetzt hören, werden die sich dann künftig an ihren Ortsbrandmeister wenden müssen oder wie funktioniert das dann?
Es wird wahrscheinlich über das Impfportal in Niedersachsen laufen, dass sie sich dort auch registrieren lassen können. Konkrete Informationen werden sicherlich noch weiter kommen und wir werden dann natürlich über unsere Ortsbrandmeister mit den Kameradinnen und Kameraden in Austausch sein, damit das, was dort für sie zu bedenken ist, auch auf kurzem Weg an Informationen kommen wird, dass es auf jeden Fall nicht daran scheitert, dass die Kameradinnen und Kameraden nicht wissen, wie sie möglichst schnell an ein Impfangebot kommen. Denn wenn das jetzt besteht und dann vielleicht auch auf verschiedenen Ebenen möglich ist, ob jetzt in einem Impfzentrum, durch mobile Impfteams, die auch im Landkreis weiter unterwegs sind, vom Deutschen Roten Kreuz oder auch bei ihren Hausärzten, das werden wir dann schnellstmöglich klären.
Feuer übt auf Kinder eine geradezu magische Faszination aus. Das ist nicht neu. Gefühlt war das schon immer so. Die Provinzialversicherung hat jedoch eine Studie in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse wirklich erschreckend sind. Der sorglose Umgang mit Feuer führt nämlich jedes Jahr mit rund 600 Brandopfern und Sachschäden in Milliardenhöhe zu wirklich schlimmen Katastrophen hier in Deutschland. Jeder dritte Brand wird demnach durch ein zündelndes Kind verursacht. Grund genug, frühzeitig mit der Brandschutzerziehung zu beginnen, denn Feuer in seiner Ursprünglichkeit wird ja heute kaum noch erlebt. Das Essen wird gekocht oder gebraten, das Wasser ist heiß und die Wohnung warm, ohne dass überhaupt offenes Feuer zu sehen oder zu spüren ist. Die Freiwillige Feuerwehr Lockstedt ist schon seit langem in der Brandschutzerziehung aktiv. Zuständig dafür ist Benjamin Büsing.
Ein Brandschutzerzieher macht die Brandschutzaufklärung, Brandschutzerziehung in den Kindergärten und Grundschulen bzw. der Oberschule. In den Kindergärten werden den Kindern der Notruf beigebracht, wie sie sich zu verhalten haben, Brandfall oder bei Unfällen. Bei der Schule geht man dann schon wieder weiter, dass man ein bisschen expliziter auf das Thema Notruf eingeht, damit die ihre Adresse eben halt können, auch wissen, wie sie sich verhalten. Da kommen dann noch Zusatzpunkte wie eben halt Fluchtwege, brandschutztechnische Einrichtungen.
Das Angebot des ausgebildeten Brandschutzerziehers Benjamin Büsing, der gleichzeitig auch als Kamerad Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr Lockstedt mitfährt, ist kostenlos.
Als ich den Posten des Brandschutzerziehers übernommen habe, das Amt, habe ich alle Kindergärten und Schulen angeschrieben und bin vorstellig geworden. Leider muss ich sagen, dass es mangelhaft angenommen wird in der Gemeinde. Also ich sag mal, hier in Lockstedt, die beiden Kindergärten sind jedes Jahr dabei. Strudel war auch erst, aber es lässt so langsam nach.
Für mich völlig unverständlich. Geht es doch darum, Gefahren einschätzen und abwenden zu lernen. Längst sind sich bundesweit Pädagogen und auch Feuerwehrleute einig, die Vermittlung der wesentlichen Kenntnisse zur Vermeidung von Bränden und zum sicheren Umgang mit Feuer muss bereits im Kindesalter beginnen.
In der Grundschule sollten Sie wissen, wo die brandschutztechnischen Einrichtungen vorhanden sind, wo man den Handdruckmelder findet, wie das Notrufsignal in der Schule funktioniert, aber das wird ja eigentlich in jeder Schule geübt, jedes Jahr.
Aber nicht unbedingt der sichere und korrekte Umgang mit Streichhölzern. Da kommt wieder Brandschutzerzieher Benjamin Büsing ins Spiel.
Praktisch kann ich was zeigen. Thema Streichhölzer ist eigentlich immer mit im Programm. Wie man Streichholz anzündet, in welche Richtung, wo die Mädels eben halt drauf zu achten haben, dass die ihre Haare zusammengebunden haben. Nicht, dass sie denn ihre Haare dann plötzlich mal anstecken. Wie sie den vernünftig entsorgen, nicht gleich in den Papierkorb schmeißen, sondern eben halt in eine feuerfeste Schale. Das machen wir schon im Kindergarten.
Können Sie dieses Geräusch hier zuordnen? Sie und auch die Kinder sollten es kennen.
Ganz wichtig ist für mich so das Thema Rauchmelder. Da frage ich auch vom Kindergarten eigentlich schon nach. Also von daher wundert es mich teilweise, wenn da Kinder sagen, ich habe gar keinen Rauchmelder in meinem Zimmer. Und von daher muss ich da nochmal an die Eltern appellieren, dass sie da mal vielleicht mal nachrüsten.
Ein absoluter Hingucker für Kinder ist dieses Feuerwehrfahrzeug, auf dem der Schriftzug Brandschutzmobil prangt.
Das war die Ortsfeuerwehr Holte, die leider personalmäßig aufgelöst wurde. Da konnte ich das TSF dann eben halt über die Gemeinde beziehen, die eben halt die Idee hatten, das für die Brandschutzerziehung einzusetzen.
Die Blaulichter sind noch vorhanden. Auch ansonsten wirkt es von außen wie ein Einsatzfahrzeug.
Also das Fahrzeug wurde komplett umgerüstet. Alles, was an feuerwehrtechnischem Gerät auf dem Fahrzeug verlastet war, ist in die anderen Ortswehren aufgeteilt worden, die eben halt noch Bedarf hatten. Und daraufhin wurde der ganze Aufbau dann entkernt und eben halt neu aufgebaut mit Regalen.
Zwischen den Regalen befindet sich eine Besonderheit, die Kinder geradezu fesselt. Ein mehrstöckiges Puppenhaus voller Spezialeffekte.
An diesem Puppenhaus kann man den Kindern sowie auch Erwachsenen die Ausbreitung von Rauch vermitteln. Das funktioniert durch Disco-Nebel. Den kann man eben halt gezielt in die verschiedenen Räume einfließen lassen. Und kann zudem auch dieses Haus für die Ausbildung in der Jugendfeuerwehr und aktiven Abteilung nutzen, da man da auch eine Überdruckbelüftung mit simulieren kann.
Von diesem Haus sind Kinder begeistert, weiß Lockstedts Brandschutzerzieher Benjamin Büsing. Mehr noch.
Aber die Kinder möchten sowas schon ganz gerne haben und hatten auch teilweise schon gesagt, die wollen sich das von ihren Eltern wünschen. Kostenmäßig denke ich mal, dass da kein Elternteil mitspielt, weil so ein Puppenhaus, wo man eben halt so viel Equipment mit drin hat, das ist doch schon ein bisschen kostspielig.
Wenn Sie Interesse an dem Thema Brandschutzerziehung hier in der Gemeinde Lockstedt haben, dann wenden Sie sich bitte direkt an den Ortsbrandmeister in Ihrem Dorf. Er wiederum stellt dann gerne den Kontakt zu Benjamin Büsing her. Der Volksbank Bremerhaven-Cuxland liegt ja das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen. Nun kann man sich natürlich die Frage stellen, was haben eigentlich Geld und Nachhaltigkeit gemein? Nur eine ganze Menge. Geld gut anlegen und dabei messbar nachhaltige Wirkung erzielen, das passt schon. Auch darüber wird uns Malte Höfel gleich mehr erzählen können. Er ist Leiter des Vertriebsmanagements der Volksbank Bremerhaven-Cuxland. Aber lassen Sie uns zunächst einmal direkt in das Thema Nachhaltigkeit einsteigen. Höfel, wie sieht denn eigentlich hier der Beitrag der Volksbank Bremerhaven-Cuxland aus?
Unser Beitrag ist, dass wir zum einen durch ganz viele Fördertöpfe halt das soziale Leben entsprechend fördern und dass wir natürlich auch bei dem Thema ökologische Nachhaltigkeit jetzt unseren Fuhrpark komplett umstellen, dass wir jetzt damit auf E-Autos umstellen, dass wir auf allen unseren Geschäftsstellen, wo es möglich ist, auch eine Photovoltaikanlage haben, dass wir Blockheizkraftwerke haben, also halt auch in nachhaltige Energie in unseren Geschäftsstellen investieren.
Inwiefern passen Sie denn die Geschäftsstelle in Lockstedt diesen Vorgaben und Vorhaben an?
Die Geschäftsstelle Lockstedt wurde ja im Jahr 2019 komplett umgebaut. Da haben wir auch im Rahmen dann halt das Thema Nachhaltigkeitskonzeptes geguckt, welche Ressourcen können wir einsetzen und vor allem auch, wie können wir hier auch optimal, den Bedarf an Beratern auch decken, weil wir ja auch die Geschäftsstelle Lockstedt als Regionalmarktzentrum sehen. Da ist alles vorgehalten, die Firmenkundenbank, die Privatkundenbank. Und dort haben wir die Ressourcen so eingesetzt, dass wir auch möglichst schnell aus einem Büro vielleicht auch zwei Büros machen können. Das heißt auch durch Leichtbauweisen entsprechend auch da Ressourcen schonen, nicht immer wieder neue Steine aufbauen, sondern halt durch Materialien, die schnell zur Verfügung stehen, auch entsprechend Räume optimal nutzen können.
Sie sprachen gerade das Regionalmarktzentrum an. Können Sie erklären, wie groß das eigentlich ist, welches Gebiet das umfasst?
Wir haben momentan ja noch Geschäftsstellen in Stotel und in Växjövede. Durch unser neues Konzept werden diese Filialen aber entsprechend zu einer SB-Filiale umfunktioniert. Und das bedeutet, dass das Regionalmarktzentrum Lokstedt den kompletten Beratungsbedarf all unserer Kunden in der Gemeinde Lokstedt abdeckt. Da sind alle Privatkundenberater, alle Firmenkundenberater und auch entsprechend unsere Verbundpartner der Bausparkasse, der Union und halt auch der R&V-Versicherung.
Also das Rundum-Sorglos-Paket gibt es nach wie vor von der Volksbank. Man muss nur nach Lokstedt gehen.
So sieht's aus, genau. Weil das meistens auch, wenn ich den täglichen Bedarf habe, wenn ich zum Arzt muss, zur Apotheke oder den Einkauf mache, mache ich es meistens auch in den größeren Ortschaften. Und so haben wir uns entsprechend angepasst, dass wir dort alles vorhalten. Und auch die Kunden, die sagen, Mensch, ich bin digital unterwegs, können natürlich auch alles über digitale Wege abwickeln.
Ist denn eigentlich so ein Kunde für Sie noch attraktiv, der jetzt nicht online ist?
Natürlich, für uns sind alle Kunden attraktiv. Unser Prinzip der Volksbanken ist einfach, wir sind für die Region da und wir brauchen auch die Kunden der Region. Und das Konzept ist ganz einfach, wir nehmen Kundeneinlagen rein und geben sie auf der anderen Seite an Kredite wieder raus. Für die Privatkunden im Bereich der Baufinanzierung oder Konsumentenkredit, aber auch für die Firmenkunden, die entsprechend investieren wollen. Und da ist jeder Kunde ist genauso wichtig oder unwichtig. Also von daher, alle unsere Kunden sind wichtige Kunden.
Nun gibt es sicherlich Kunden, die seit Jahren Kunde auch bei Ihnen in Ihrem Haus sind und die vielleicht auch gespart haben. Es gab so eine Einrichtung wie den Weltspartag einst. Ja. Hatte heutzutage überhaupt noch eine Bedeutung angesichts der niedrigen Zinsen?
Sparen hat eine große Bedeutung. Gerade in der Pandemie sparen viele Leute noch mehr, weil sie halt auch so ein bisschen das Thema Unsicherheit haben und sie gucken mal, was kann ich so zurücklegen. Frage ist nur, wie man richtig spart. Das Sparen auf dem klassischen Sparbuch zählt leider nicht mehr dazu, weil, das wissen Sie auch, in den jetzigen Zeiten Niedrigzins gibt es auf dem Sparbuch keine Zinsen mehr. Und wenn ich dagegen rechne, ich habe eine Inflation vielleicht von 1 oder 2%, dann wird mein Geld jedes Jahr weniger. Das heißt, ich muss gucken, dass ich halt anders spare. Aber Sparen an sich ist immer noch sehr, sehr wichtig.
Gibt es denn Möglichkeiten, wenn ich sparen möchte, und Sie sagen ja, sparen ist nach wie vor wichtig, dass ich sage, Freunde bei der Volksbank Bremerhaven-Cuxland, wie können wir denn da irgendwie zusammenkommen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 10.000 Euro über habe, was kann ich denn damit machen? Kann ich daraus noch mehr werden lassen oder sagt ihr, nö, komm, behalt mal.
Nein, 10.000 Euro ist ja schon eine Stange Geld und das ist halt auch da richtig immer der Mix macht es. Ne? Also es gibt nicht die eine Anlagesparform, wie zum Beispiel früher ein Sparbuch, sondern es ist halt meistens muss man halt mehrere Sparformen machen. Und da kann man verbinden, vielleicht das klassische Sparbuch mit einem kleinen, aber halt auch Fonds in allen möglichen Anlageklassen, wie in Sachwerte, also Immobilienfonds zum Beispiel hatten wir gerade in eine Phase. Oder dass man sagt, Mensch, ich möchte einmal in Aktienfonds oder was anlegen. Also das heißt, es gibt noch genügend Sparformen, die auch noch was abwerfen, aber dieses risikolose Sparen, auch wie auf dem Sparbuch, die Zeiten sind leider jetzt vorbei.
So, und da gibt es viele, die wahrscheinlich sagen, Risiko?
Genau.
Da habe ich aber solche Ohren.
Ja, genau. Jeder ist da unterschiedlich. Der eine sagt, okay, Risiko möchte ich nicht. Dann ist es so, dann bleibt das Geld auf dem Sparbuch liegen. Mit dem Wissen, okay, das Geld, was dort liegt, wird aber einfach weniger wert. Die aber bereit ist, auch ein bisschen Risiko einzugehen, kann aber auch hohe Renditechancen erwarten. Und von daher, es geht leider nur noch immer ein bisschen, kleines Risiko muss ich eingehen, damit ich überhaupt noch unterm Strich was überhabe. Ohne geht's leider nicht mehr. Wir als Volksbank arbeiten mit unserem Verbundpartner, die Union Investment, zusammen. Die ist seit über 60 Jahren am Markt aktiv und wird immer wieder ausgezeichnet, auch von externen Ratingagenturen. Also wir arbeiten hier nicht mit irgendwelchen Papieren von auch ausländischen Firmen und sonst zusammen, sondern wir bleiben auch hier unserem Regionalprinzip treu und arbeiten halt in unserem Verbund zusammen mit einem sehr, sehr erfolgreichen Partner.
Malte Höfel war das. Der Leiter des Vertriebsmanagements bei der Volksbank Bremerhaven-Cuxland. Nun kommen wir zum kulinarischen Teil unseres Podcasts bei uns in Lokstedt. Es geht um Käse. Und das in allen Variationen.
Mozzarella, Appenzeller, Camembert und Parmesan. Pater Käse, Brie und Cheddar. Ich finde wirklich alles lecker.
Käseplatte. Ja, das könnte wirklich mein Lied sein. Die Käseplatte. Inhaltlich passt es übrigens auch wunderbar zu dem, womit sich die gebürtige Düringerin Inga Meier beruflich beschäftigt. Nämlich mit Käse. Es ist doch klasse, wenn es Menschen gelingt, nicht nur ihr Leben lang zu träumen, sondern irgendwann auch ihren Traum zu leben. Inga Meier, die inzwischen mit ihrer Familie in Lahnhausen lebt, die hat's geschafft. Vor 7 Jahren, da hing sie ihren bis dahin ausgeübten Beruf an den Nagel, um mit einem Marktstand in der Region unterwegs sein zu können und Bio-Käse anzubieten. Ja, dafür muss man natürlich schon brennen, um bei Wind und Wetter auf den Märkten zu stehen.
Ich habe das Marktfieber sozusagen bei meinem Vater mitbekommen. Der hat eine kleine Räucherei und da habe ich immer ausgeholfen. Und habe dann halt wirklich dieses Marktleben lieben gelernt.
Der Weg zum Bio-Käse ergab sich eher zufällig.
Durch den Markt von meinem Vater habe ich einen Bio-Käse-Händler kennengelernt, der seinen Stand in Bremerhaven aufgeben wollte und hat mich dann halt so nebenbei gefragt. Ich war halt noch berufstätig, hatte zwei kleine Kinder. Aber das Thema hat mich halt so interessiert, dass ich dann halt wirklich drüber nachgedacht habe. Und es ist auch wirklich immer eine Familienentscheidung bei sowas. Und dann haben wir einfach den Schritt gewagt.
Das Für und Wider wurde natürlich abgewogen. Überzeugt waren auch nicht alle sofort. Die größte Skeptikerin am Anfang?
Meine Mutter. Hast du dir das gut überlegt? Mein Vater hat mich da komplett unterstützt. Wir haben noch zusammen einen Anhänger umgebaut mit Kühltresen rein. Also es war wirklich vorher ganz klein. Mein Mann stand auch immer total hinter mir und immer noch.
Der wiederum hat aber nun mit dem Marktwesen so gar nichts zu tun.
Nein, der ist bei der Sparkasse.
Er ist quasi die sichere Bank. Mehrere Leidenschaften teilen die Meyers. Das Reisen unter anderem und den Käse.
Wenn man dann in den Urlaub fahren darf, fahren wir gerne halt in die Bergregionen und suchen da auch wirklich speziell kleine Käsereien, die dann halt auch biozertifiziert sind. Das macht dann, glaube ich, immer so ein bisschen den Unterschied, dass man was anbieten kann, was halt nicht im Discounter ist oder in einer anderen guten Käsetheke.
Das ist Inga Meyer ganz wichtig. Sie möchte mit dem Käse, den sie anbietet, den Kunden in bislang unbekannte Geschmackswelten führen.
Sei es der Brie de Meaux oder ein toller Jersey aus der Normandie, was man auch nicht überall bekommt. Gerade diese Rohmilchkäse sind halt auch nicht mehr so vertreten.
Damals vor 7 Jahren begann Inga Meyer ganz klein mit einem Marktstand. Heute sieht das etwas anders aus.
Wir haben uns jetzt ein bisschen vergrößert. Ich habe jetzt noch eine Angestellte und insgesamt fahren wir jetzt auf 7 Wochenmärkten.
Und so ist Meyers Biokäse vielen Marktbesuchern in der Region schon ein Begriff. Das Gute ist ja, dass Inga Meyer sich als Chefin ihre ganz persönlichen Lieblingsmärkte herauspicken kann, auf denen sie regelmäßig steht.
Ich mache den Markt in Lockstedt jetzt noch nicht ganz so lange. Ich bin jetzt ja erst letztes Jahr April, glaube ich, angefangen. Aber da bin ich wirklich am herzlichsten aufgenommen worden. Der große Markt in Geestemünde, das war mein erster Markt. Das hat natürlich auch eine Verbindung. Da hat man ganz viel Stammkunden, die kennt man schon 7 Jahre lang.
Auf die Stammkunden kann Inga Meyer bauen.
Man kann eigentlich sagen, 95% ist wirklich Stammkundschaft.
Ja, die Wochenmarktbesucher sind schon ganz besondere Kunden.
Einmal Wochenmarktgänger, immer Wochenmarktgänger. Also die Kunden kommen auch wirklich bei Wind und Wetter. Es kann echt Schneien und Glatteis sein. Gerade auch die Älteren sind dann immer echt da.
Einmal abgesehen von der Ware, die auf Wochenmärkten angeboten wird, was ist wohl ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Wochenmarktbesucher?
Vielleicht die Zeit, die wir uns nehmen. Wir fertigen die Leute nicht ab. Man hat wirklich Kundenbeziehungen. Man weiß teilweise ganz viel von den Kunden, was auch gerade in denen vorgeht. Jetzt natürlich zur Corona-Zeit ist das natürlich immer ein großes Thema. Aber diese Gespräche, die da stattfinden, das ist einfach das Besondere daran.
Inga Meyer kann zu jedem Käse, den sie anbietet, etwas erzählen. Verfügt über ein schier unerschöpfliches Käsewissen. Ja, das ist schon wirklich beeindruckend.
Zum Beispiel zum Raclette auch. Finden Sie ja auch ganz oft diese abgepackten. Das ist einfach dieser konventionelle Käse, der in großen Mengen gemacht wird. Da werden Zusatzstoffe reingepackt, damit er immer gleich schmeckt. Das ist bei handwerklichen Käse zum Beispiel ein Käse, der aus dem Sommer kommt, schmeckt auch anders da als ein Käse, der aus dem Winter kommt. Das kommt da halt durch die Fütterung der Tiere. Comté, der im Sommer gekäst wurde, der ist wesentlich aromatischer, da schmecken sie Kräuter raus. Der aus dem Winter ist immer ein bisschen flacher vom Geschmack her.
Nun ist aber dieses Wissen jedoch nicht der Grund, warum Biokäse auf dem Markt teurer ist als vergleichsweise abgepackter Käse in der Supermarktkühltheke.
Es sind ganz viel Käse handwerklich gemacht. Ich sag mal, ein Comté, der 24 Monate gereift ist, der muss auch 24 Monate gepflegt werden. Also sprich, immer wieder abgerieben, gedreht. Das ist so ein Faktor Zeit und jeder möchte für seine Arbeit bezahlt werden. Also der Affineur, der sich um den Käse kümmert, aber natürlich auch der Bauer, der seine Tiere vernünftig hält, der Auslauf gibt, der den Kühen Zeit gibt, gutes Futter. Das muss halt alles bezahlt werden.
Es versteht sich, dass bei Inga Meyer alles frisch ist. Und der Parmesan ist noch wahrer Parmesan und kein nachgemachter, fein gehobelter Hartkäse.
Ich habe immer den Parmesan zwischen 20 und 24 Monate gereift. Aus einem großen Stück, gerne auch ein halbes Rad, was natürlich immer eine wahnsinnige Ackerei ist, weil ich den halt auch alleine tragen muss.
Wie viel wiegt der denn?
Ein ganzes Rad wiegt meistens zwischen 36 und 40 Kilo.
Ja, da weißt du am Tagesende auch, was du getan hast. Manchmal, da kitzelt Inga Meyer auch den Käsewunsch aus den Kunden heraus. Also wenn zum Beispiel ein Kunde sagt, ich suche einen vollmundigen Käse, der zu einem kräftigen französischen Rotwein wunderbar passt. Inga Meier hört dann aufmerksam zu, um anschließend ihre Empfehlung abzugeben.
Ein Comté. Den gibt's ja in unterschiedlichen Reifegraden. Sie können einen Comté in 6 Monaten haben, aber Sie können auch einen Comté in 35 Monaten haben, wo Sie schöne Salzkristalle mit drin haben.
Klingt gut, oder?
Ganz viel wird zum Beispiel der Gewitterkäse gekauft.
Gewitterkäse?
Der Gewitterkäse. Das ist ein toller Käse, ein schöner Bergkäse mit leichten Salzkristallen, schön cremig, etwas höherer Fettgehalt. Dadurch hat er einfach dieses Vollmundige. Ich glaube, in erster Linie steht da der Name. Weil, wie Sie eben auch schon sagten, Gewitterkäse.
Der Käse mit dem Krawum.
Ja, das macht einfach den Namen. Das Kind braucht einen Namen und der bleibt einfach auch hängen.
Woher kommt der?
Das ist ein Schweizer Bergkäse.
Den Gewitterkäse. Den können Sie übrigens wie die anderen bereits genannten Käsesorten und viele weitere jeden Donnerstag zwischen 8 und 12 Uhr auf dem Lockstädter Wochenmarkt bei Meyers Biokäse kaufen. Wer noch nie auf dem Lockstädter Wochenmarkt war, ist ganz leicht zu finden. Und zwar in der Ortsmitte. In der von Marschalkstraße. Viel Spaß also bei Ihrem nächsten Wochenmarktbesuch hier in Lockstedt. Jetzt geht mir der Käse nicht mehr aus dem Kopf. Ich meine, ich persönlich mag ja auch gerne Pfefferkäse.
Ich habe auch einen Pfefferkäse. Aus Rohmilch aus Österreich.
Oh, das ist gut zu wissen. Vielen Dank, Frau Meier. Jetzt muss ich die ganze Zeit daran denken. An ein
Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Sexy, sexy Käsebrot. Sexy Käsebrot.
Ach Helge, was wären wir ohne dich? Helge Schneider, ein großer Fan des Käsebrots. Oder?
Purer Sex.
Oder so. Oh, Baby, you can drive my car. Wenn es um bequemes, entspanntes Autofahren geht, dann sollten Sie mal in Stotel im Autohaus Klinke vorbeischauen. Das Autohaus Klinke gibt's ja schon seit 1957. Inzwischen leitet Christian Klinke in dritter Generation gemeinsam mit seinem Vater Hans-Georg das Unternehmen. Seit Anfang der 70er Jahre schwören die Klinkes auf Renault.
Der Fahrkomfort. Das ist halt irgendwo was Besonderes. Die Fahrzeuge haben sehr gut abgestimmte Fahrwerke, liegen sehr gut auf der Straße und man sitzt auch sehr bequem da drin.
Erzählt Christian Klinke. Inzwischen bietet das Autohaus Klinke nicht nur Renault-Modelle, sondern auch Fahrzeuge dieser zum Renault-Konzern gehörenden Marke.
Die Marke Dacia, die wir jetzt schon seit über 10 Jahren mit im Portfolio haben, er freut sich bei uns und nicht nur bei uns, in Deutschland allgemein immer größerer Beliebtheit. Da kann man Modelle wie den Dacia Duster oder den Dacia Sandero Stepway ganz oben nennen. Das sind eigentlich so unsere Fahrzeuge, die wir am meisten verkaufen. Und wenn wir bei Renault sind, da haben wir Modelle wie den Renault Clio, den es schon viele, viele Jahre gibt und der auch seit vielen Jahren sehr erfolgreich ist. Und es werden immer mehr Modelle, die von der Optik so ein bisschen Richtung SUV, kleiner Geländewagen gehen, immer beliebter. Das wäre zum Beispiel der Renault Captur oder der Renault Kadjar.
Christian Klinke, Jahrgang 74, liebt seinen Job, ist autobegeistert. Das war schon früher so. Und so hat es auch niemanden verwundert, dass er irgendwann in die Firmenleitung einstieg.
Ja, das ist natürlich schon so ein bisschen in die Wiege gelegt worden, das Ganze, wobei ich sagen muss und auch betonen möchte, dass das nie erzwungen wurde. Ich habe von Kind an Interesse gehabt an dieser Materie, habe als Kind in der Werkstatt gespielt, habe als Jugendlicher angefangen, mir meine ersten Euros dazu zu verdienen, oder D-Mark sind es damals noch gewesen, dazu zu verdienen, indem ich dort im Betrieb, im Lager ausgeholfen habe. Und es hat sich eigentlich schon relativ früh herauskristallisiert, auch für mich selber, dass ich in diesen Bereich gehen will und das auch gerne weitermachen möchte.
Christian Klinke begleiten noch weitere 59 Kolleginnen und Kollegen, die für das Autohaus arbeiten. Darunter auch 6 Auszubildende.
Ja, wir bilden auch aus. Und zwar in 2 Bereichen. Einmal technisch bilden wir den Kraftfahrzeugmechatroniker aus und im Kaufmännischen bilden wir den Automobilkaufmann oder Automobilkauffrau aus. und haben jetzt auch aktuell für das kommende Ausbildungsjahr, was ja im August losgeht, wieder 4 Auszubildende, die neu bei uns anfangen und die wir auch in den Beruf, in die Berufe hineinführen wollen. Und ein Hintergrund, warum wir auch da so stark sind im Bereich der Ausbildung, ist, dass wir einfach der Meinung sind, es ist für uns als Unternehmen, Fachkräftemangel ist ja immer so ein großes Stichwort, die beste Möglichkeit, sich den späteren Nachwuchs selber heranzuziehen sozusagen.
Zurück zu den Fahrzeugen. Viele verbinden mittlerweile mit dem Auto aus Klinke nicht nur Pkw, sondern auch Wohnmobile.
Viele liebäugeln mit dem Camping, mit dem Caravaning derzeit. Jetzt auch gerade in dieser Corona-Zeit ist das Thema mehr denn je geworden. Und wer sich jetzt nicht gleich ein Fahrzeug zulegen kann oder zulegen will, hat halt die Möglichkeit, hier mal für eine Woche oder für 2 Wochen oder für 3 Wochen sich so ein Fahrzeug auszuleihen, um damit Deutschland oder auch Europa zu erkunden.
Die Mietpreise für Wohnmobile im Autohaus Klinke sind sehr lukrativ.
Wir starten irgendwo in der Größenordnung von 80 Euro pro Tag und wir haben auch Fahrzeuge in der Oberklasse, in der Luxusklasse, da reden wir dann auch schon mal irgendwie über 180 Euro am Tag.
Informieren Sie sich über die große Angebotsvielfalt im Autohaus Klinke im Netz unter www.klinke.gmbh. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Spaß bei Ihrem Urlaub mit einem Wohnmobil oder bei einer Probefahrt in einem Renault oder Dacia aus dem Autohaus Klinke. Das Spannende für mich ist ja, dass ich bei diesen Podcast-Aufnahmen auch Einblicke in die Arbeitsstrukturen der Gemeindeverwaltung erlange. Ja, da höre ich doch schon wieder den einen oder anderen sich fragen, ja, was soll denn daran nun spannend sein? Das will ich Ihnen sagen. Das Rathaus ist nämlich unter der Woche satte 12 Stunden besetzt, also von morgens 7 Uhr bis abends 19 Uhr. So, nun kommen Sie, da finden Sie mal eine zweite Gemeindeverwaltung. Wie es dazu kam und warum nach diesem doch außergewöhnlichen Schichtmodell verfahren wird, das erzählt uns Lockstedts Bürgermeister Detlef Elbrock.
Wir haben gesagt, wir müssen als öffentlicher Dienst natürlich eine Vorbildfunktion haben, aber gleichzeitig nicht die Kollegen alle in Homeoffice schicken über Monate, weil es auch neben Corona viele Themen gibt, die wir weiter bearbeiten müssen, wo es vorangehen soll. Und deshalb haben wir gemeinsam entwickelt mit den Kollegen ein Schichtsystem, wo in der einen Woche die Kollegen zwischen 7 und 13 Uhr da sind, mit einem gewissen Nachklang auch zu Hause noch. Und die andere Kollegenhälfte praktisch dann ab 13.30 Uhr bis 19 Uhr kommt, sodass wir jeden Kollegen in der Woche jeden Tag im Rathaus haben, aber eben immer entzerrt, dass nur die Hälfte jeweils zur gleichen Zeit da ist und wir dadurch auch dieser Pandemie, glaube ich, bisher sehr gut aus dem Weg gehen konnten, zumindest was den Rathausbetrieb angeht. Das hat sogar dazu geführt, dass Dinge, die im öffentlichen Dienst für viele, glaube ich, unvorstellbar waren, dass ich an einem Freitagnachmittag auch um 15, 16, 17 Uhr Termine machen kann, weil das Rathaus dann genauso normal auch besetzt ist wie dann an anderen Tagen. Also das ist, glaube ich, schon etwas sehr Vorbildliches und das darf ich an dieser Stelle auch sagen, ein großes Dankeschön an die Kollegen, weil das keineswegs selbstverständlich ist. Über Dienstvereinbarungen zur Arbeitszeit ist das auch Mitarbeiter mitbestimmungspflichtig und das haben die Kollegen aber die ganze Zeit so mitgetragen und tragen es auch weiterhin mit, weil wir auch da, glaube ich, alle sehen, dass der öffentliche Dienst schon in einer privilegierten Situation gegenüber der freien Wirtschaft an vielen Stellen ist, die eben um Existenz bangen müssen oder überhaupt nicht arbeiten können. Und von daher geben wir hier, glaube ich, schon ein entsprechendes Positivbeispiel.
Es war irgendwann im Herbst 2005, als Ludolf Bode aus Stotel zu einer Baggergrube auf seinem Grundstück gerufen wurde. Zu diesem Zeitpunkt sollte gerade die Oberleitung unter die Erde verlegt werden. An sich ein leichtes, wären dort nicht auf einmal viele Steine aufgetaucht. Was war das?
Nee, Bauschutt verklappt, das hätte ich ja mitbekommen, ich bin hier ja groß geworden. Das musste schon was Besonderes sein, das war mir klar. Ja.
Denn es waren große, schwere Feldsteine und Ludolf Bode fragte sich zu Recht.
Kann das überhaupt sein, dass in der Marsch solche Feldsteine gefunden werden? Und dann habe ich irgendwie den Kontakt zur Burg in Peter Käser gesucht und dann kamen auch nach einer gewissen Zeit eben Archäologen und haben sehr schnell erkannt, was das überhaupt ist.
Die Archäologen des Landkreises Cuxhaven waren von den Socken. Das hätten sie nicht erwartet.
Wir haben fast 40 Burgen hier im ganzen Kreisgebiet, die wir heute kennen. Die Burgen haben in der Regel eine Befestigung aus Holz- und Erdkonstruktionen, Wälle, Palisaden. Davon weicht diese Burg hier in Stotel völlig ab. Das ist eine ganz neuartige Burg, die wir eigentlich aus dem ganzen nordwestdeutschen Raum in dieser Form nicht nochmal kennen.
Erzählt der Archäologe Dr. Andreas Hüser. Der bekommt auch 16 Jahre nach der Entdeckung der Burgruine immer noch leuchtende Augen. Was Andreas Hüser zu erzählen weiß, ist überaus spannend. Die Burg Stotel stammt nämlich aus dem Mittelalter, erbaut von Gerbert von Stotel. 1229 hob der Bremer Bischof Gerbert aus dem Cuxland in den Grafenstand. Ja, das war schon was. 8 Jahre später heiratete Gerbert ins Grafenhaus Oldenburg ein und ehelichte Salome. Zu der Zeit muss auch die Burg entstanden sein.
Wir haben hier im Elbwesergebiet eine ganze Reihe von Dynastien und hier in Stotel selber war Sitz der Grafen von Stotel, die 1238 wohl hier diese aus Stein errichtete Burg erbaut haben. Die haben wenige Jahre vorher einen Kreuzzug gegen die Stedinger Bevölkerung gewonnen und haben dann sicherlich ausreichend finanzielle Mittel und Manpower gehabt, diese besondere Burg hier zu fundamentieren.
Diese Burg in Stotel sollte damals schon richtig was hermachen.
Ein großes, aus einer Mauer errichtetes Bollwerk in einer flachen Landschaft. Die Lune fließt unmittelbar an der Burg vorbei. Es ist ein Fremdobjekt in der Landschaft gewesen. Eine 5 bis 6 Meter hohe Ringmauer mit einem hohen Turm, vielleicht weiß verputzt, teilweise mit Backstein, rotem Backstein verkleidet, muss ein imposantes Bauwerk gewesen sein.
Mit Sicherheit, zumal es im 13. Jahrhundert noch keine Ziegeleien, keine Ziegelindustrie gab. Backsteine waren da schon kostbar und bislang nur aus dem Kirchenbau bekannt. Ein Wohnhaus und ein Backhaus konnten die Archäologen in der Burg auch noch nachweisen. Hier sollen Gerbert, Salome und die Kinder gelebt haben. Die Burg diente außerdem dazu, den Verkehr auf der Lune zu kontrollieren. Allerdings war nach wenigen Jahrzehnten bereits Feierabend an dieser Stelle. Ich sage nur so viel. Pfusch am Bau. Auch im Mittelalter offenbar ein Riesenproblem. Andreas Hüser.
Ja, das ist ja ein Problem, was wir heute bei vielen Bauwerken auch noch kennen, dass man sich da mal mit der Statik vertut und eine Burg in dieser Form hier im Marschenland zu errichten, da gab es keine Vorbilder in der Form. Die Bauherren, die Architekten, die haben vermutet, dass der Kleiboden, auf dem wir hier stehen, tragfähig ist. Da haben diese Burg errichtet, den großen Turm auch noch zusätzlich mit Holz unterbaut. Was die nicht wussten, was erst während den Ausgrabungsarbeiten deutlich wurde, dass wir einen unterschiedlichen Untergrund hier haben mit abwechselnd Torf und so Lehmböden. Und über dem Torf sackt eben so ein viele Tonnen schweres Gebäude mal in sich zusammen.
Ja, aber es war natürlich entsprechend sauer, das kann man verstehen. An Versicherungen, die in diesem Fall gegriffen hätten, war gar nicht zu denken. Gut 400 Meter entfernt entstand daraufhin eine neue Burg. Diese hier wurde ihrem Schicksal überlassen. Jahrhundertelang war die Ruine im Boden der Lunemarsch verschüttet. Darüber weideten Kühe und Pferde, Trecker und andere Landmaschinen fuhren den Boden fest. Übrigens, mit der Grafschaft Stotel war nach 120 Jahren Schluss. Graf Rudolf III. Roland starb kinderlos. Sein Erbe, das er seiner Frau hinterließ, war eher mau und so verkaufte sie alles. Naja, ich meine, sonst wäre es ja auch gar nicht möglich, dass Ludolf Bode auf seinem Feld zwischen Pferdekoppeln stünde, auf die kreisrunde Natursteinmauer und den einstigen Eingangsbereich mit rotem Backstein schaute und bei sich denkt,
das gehört mir, ja.
Recht hat er. Allerdings dürfen sich Interessierte gerne die Ausgrabung der einstigen Burg von Stotel ansehen. Fahren Sie in Stotel einfach in die Straße an Großen Hamm. Am Ende der Straße liegt der Pferdehof der Familie Bode und wenn Sie ganz freundlich fragen, wird Ihnen von dort aus auch genauso freundlich der Weg gewiesen. Wenn irgendwann dann auch noch die Lockerungen in dieser Corona-Zeit wieder eintreten, die es ermöglichen, die Burg Peter Käser zu besuchen, dann sollten Sie auch diesen Ausflug unbedingt einplanen. Andreas Hüser erklärt abschließend auch, warum.
Wir haben jetzt auch in der Burg Peter Käser im Archäologischen Museum des Landkreises die Ausgrabung der Burg hier in Stotel thematisiert mit Originalfunden. Das ist natürlich bei dieser Einmaligkeit der Anlage, wie wir die hier haben, ein ganz tolles Projekt gewesen.
Der Mai ist gekommen, Der Frühling ist da, ideales Lauf-, Wander- und Radfahrwetter. Wenn es ums Wandern und Radfahren hier in der Gemeinde Lockstedt geht, dann sind die knapp über 100 Mitglieder von Touriloks gefragt, dem Verein für Tourismus und Heimatpflege. Die kennen sich nämlich aus mit dem Rad- und Wanderwegenetz in der Gemeinde, wie Bodo Walter.
Wir bieten hier Radtouren an, wir bieten Wanderungen an und halten die Radfahrwege, soweit es geht, in Ordnung.
Die Ehrenämtler von Touriloks haben sich zum Ziel gesetzt, Ausflüglern und Touristen die Schönheiten der Natur hier im Cuxland näher zu bringen. Ja, es sei aber nicht ganz einfach, gesteht der Touriloks-Vorsitzende Herbert Mensing, denn Bremerhaven, Cuxhaven oder auch das Land Wursten seien ja schon ziemliche Touristenmagneten. Aber immer wieder klingelte bei ihm das Telefon.
Tagesgäste weniger, es sind mehr auch Campinggäste, die mit dem Campmobil hierher kommen und die haben einen Stellplatz, zum Beispiel in Dedesdorf. Und dann möchten die natürlich auch ganz gerne wissen, wo sie überall Sehenswürdigkeiten finden. Und die rufen mich ab und zu auch an und ich gebe ihnen dann Informationen, was sie wissen möchten, zum Beispiel, wo sie nun Prospekte herbekommen oder wo sie die Routen bekommen von Touriloks zum Beispiel.
Und dann gerät Herbert Mensing ins Schwärmen. Erzählt von 8 Kilometer Weserufer in der Gemeinde, von der Lune, die die Gemeinde durchschlängelt und ein Traum für Kanufahrer ist, oder vom Stoteler See, an dem sich so herrlich relaxen lässt. Oder, wie Bodo Walter hervorhebt.
Sie kennen Geocaching, also modernes Schatzsuchen, Schnitzeljacht, das ist so, was man auch hier in Lockstedt machen kann. Und es wird auch sehr genutzt.
Viele Informationen, auch was Übernachtungsmöglichkeiten anbelangt, wenn diese Häuser wieder öffnen dürfen, sind auf der Homepage des Vereins aufgelistet. Einfach mal anklicken unter www.touriloks.de. Und dort wird auch etwas beschrieben, was andere Kommunen nicht haben.
Und da haben wir auch Sagenwege, wo an den gewissen Stellen Schilder angebracht sind, was die Sage eben an der Stelle ausdrückt.
Erklärt Herbert Mensing. Und da es ganz viele Sagen und Märchen hier in der Gemeinde Lockstedt gibt, gibt's natürlich auch nicht nur einen Sagenweg. Bodo Walter.
Der Lockstedter Sagenweg 1 hat eine Strecke von 28 Kilometer und der Sagenweg 2 von 32 Kilometer. Unter anderem gibt's eben dann dort diese einzelnen Geschichten wie Galopp, Eisen und Flug, die Zwerge bei Lüdenfähr.
Um nur einige wenige Sagen beim Namen zu nennen.
Dorothea Kokoschütz, die hat diese Sagen zusammengestellt.
Diese Zusammenstellung gibt es für nur 1,50 Euro in gedruckter Form als kleines Heftchen bei Touriloks. Darin finden Interessierte aber nicht nur Sagen und Märchen aus Lockstedt, sondern auch die entsprechenden Routen zum Abradeln. Und dann kann eben jeder kennen, hier spielte einst ein Märchen oder eine Sage. Insgesamt durchziehen die Gemeinde 2 Sagenwege und 3 Märchenwege. Mit diesem Konzept war Touriloks übrigens bereits 2-mal sehr erfolgreich und fand überregionale Beachtung, erzählt Bodo Walter. Das Ergebnis eines bundesweiten Wettbewerbs 2012.
Und die Jury hat dann entschieden, dass der Sagenweg und der Märchenweg, dass das miteinander verbindet. Und diese Verbindung mit Mensch und Natur, da haben wir dann den 2. Platz gemacht. Und in Niedersachsen wurden wir Landessieger mit diesem Thema.
Schon stark. Landessieger Niedersachsen 2013. Wer in Bergshövede in den Thienhornsweg einbiegt, wird zunächst ein großes freies Feld entdecken, dann ein Schild am Straßenrand. Und jetzt halten Sie sich fest, was sich hier abgespielt haben soll.
Zum Beispiel der Hase und Igel in Bergshövede. Da haben wir ein Schild. Da kann man dann auch in dem Sagenheft nachlesen, was diese Sage nun zu bedeuten hat und was sich dazu getragen hat.
Verrät Herbert Mensing. Die Geschichte vom Hasen und dem Igel ist ja nun wirklich sehr bekannt. Ist sie doch auch im Kinder- und Hausmärchenbuch der Brüder Grimm zu finden.
Wie auch die meisten wissen, Hase und Igel sind dann um die Wette gelaufen und der Igel hat sich eben geduckt und sagte, ich bin schon da. So, ne? Und das hat sich an dieser Stelle dann auch zugetragen.
Stimmt. So ging das Märchen. Eines schönen Morgens macht sich der Hase über die schiefen Beine des Igels lustig, woraufhin ihn dieser zu einem Wettrennen herausfordert. Der Einsatz, eine Goldmünze und eine Flasche Branntwein. Als das Rennen auf dem Acker beginnt, läuft der Igel aber nur ein paar Schritte, hat aber am Ende der Ackerfurche seine ihn ja zum Verwechseln ähnlich sehende Frau platziert. Als der siegesgewisse Hase heranstürmt, erhebt sich die Frau des Igels und ruft ihm nur zu, ich bin all hier. Dem Hasen ist diese Niederlage natürlich unbegreiflich. Er verlangt eine Revanche und noch eine Revanche und noch eine Revanche und noch eine Revanche. Aber mal ganz ehrlich, von Bexhöwede war in diesem Zusammenhang nie die Rede, sondern von einer Hansestadt 70 Kilometer weiter östlich.
Ja, das sollte eigentlich Buxtehude sein, aber das war hier bei Ort Lockstedt.
Herbert Mensing bleibt dabei. Schließlich stünde vor der Grundschule eine Hase- und Igelplastik. Also wie war das jetzt? 1840 schrieb Wilhelm Schröder, ob platt, die Geschichte der Wettlaufen zwischen den Hasen und den Zwienägel, ob de Lütje Heide wie Buxtehude. Wie Buxtehude? Haben Sie gehört? So ist es damals auch gedruckt worden, bevor es denn ins Hochdeutsch übersetzt wurde. Jetzt kommt das ganz große Aber. Die Lokalisierung des Wettlaufens auf der Buxtehuder Heide, das war ein Einfall von Wilhelm Schröder. Ursprünglich hatte der nämlich das Märchen in Bexhövede gehört und später dann nach Buxtehude verlegt. Vermutlich, weil Buxhoveden, wie Bexhövede ob platt heißt, damals nicht so bekannt war wie Buxtehude. So. Und nun kennen Sie die wahre Geschichte. Und was den Hasen und das Igel-Ehepaar anbelangt, der Hase machte schlapp nach dem 74. Wettlauf und verstarb noch auf dem Feld am Dienhornsweg in Bexhövede. Irgendwie tragisch. Und die beiden Zwienägel, tja, und wenn sie nicht gestorben sind, lebt sie noch. Und zum Schluss unserer zweiten Ausgabe von Bei uns in Lockstedt sind wir wieder im Rathaus hier in Lockstedt bei Bürgermeister Detlef Wellbrock gelandet. Detlef, vieles, was geplant war, konnte schon im letzten Jahr nicht stattfinden, aber leider Gottes in diesem Jahr auch noch nicht. Also ich denke da beispielsweise an Loksrock.
Ja, das ist sehr schade. Wir haben mit Go Sports und Loksrock zwei Großveranstaltungen, die wir in der Gemeinde immer im jährlichen Wechsel durchführen. Und Loksrock ist eine tolle Veranstaltung im Gertrudenpark, wo wir über einen Samstagnachmittag in den Abend rein viele Gruppen und Bands haben, mit dann auch einer Coverband abends als Höhepunkt. Das sollte im letzten Jahr sein und musste wegen Corona ausfallen. Wir hatten jetzt den 11. Juli für dieses Jahr als Ausweichtermin vorgesehen. Auch dieser Termin ist aus unserer Sicht nicht verantwortbar gewesen und deshalb haben wir auch leider für dieses Jahr die Veranstaltung jetzt abgesagt. Wir haben den 11. Juni 2022 uns zumindest vorgenommen, prüfen jetzt mit den Bands, ob man das als dann neuen Ausweichtermin anbieten kann. Aber es ist schon schade, weil diese Veranstaltung wirklich mittlerweile sich in Lockstedt etabliert hat, eine tolle Geschichte ist und was eben auch gleichzeitig dazu führt, weil es im Wechsel mit Go Sports ist, dass diese schon fast Kultveranstaltung der Gemeinde dann eben auch nicht stattfindet, sondern wenn dann in 22 erst wieder Loksrock ist, werden wir frühestens auch in 23 erst wieder Go Sports haben und auch das ist natürlich zusätzlich schade.
Hoffen wir ganz einfach, dass das Impfen weiter an Tempo zunimmt, dass der Impfturbo wirklich greift und die Testungen entsprechend auch angeboten werden können, dass wir hier zumindest weiterkommen, um im Sommer zumindest noch einen Hauch Normalität wieder erleben zu dürfen. Damit endet bei uns in Lockstedt der zweite Teil dieses Podcasts. Ich danke Detlef Wellbrock, dem Bürgermeister der Gemeinde Lockstedt. Ich bin Lars Kors. Bis zum nächsten Mal. Ihnen eine gute Zeit. Tschüss. Podcast Lokalradio Show bei uns in Lockstedt. So klingt zu Hause. Wurde Ihnen präsentiert von der Volksbank Bremerhaven-Cuxland, dem Autohaus Klinke sowie der Gemeinde Lockstedt.